So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Für den abstiegsbedrohten Erstligisten ist im Prinzip noch alles drin, wenn man mal wieder irgendwie eine ordentliche Leistung auf den Platz bringt. Für den abstiegsbedrohten Drittligisten ist die Saison im Prinzip schon vorbei. Da kannst du jetzt Leistung bringen, aber man muss sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Herzlich willkommen zu Fußball Inside. Wir reden heute über den VfL Bochum und den MSV Duisburg. Wie zündet Bochum im Saisonendspurt nochmal den Turbo? Wie sind die vergangenen Wochen intern aufgearbeitet worden? Welche Stellschrauben kann vielleicht auch Heiko Butscher noch anziehen? Unser VfL-Reporter Stefan Döring wird diese Fragen so gut wie es eben geht heute beantworten. Mahlzeit.
Ich hoffe. Hi, grüß euch.
Und bei den Zebras aus Duisburg heißt es bald, ich glaube, da legen sich hier alle im Studio fest, Profifußball AD. Und auf dem Weg Richtung Regionalliga hat man vier Spieltage bevor der Vorhang dann höchstwahrscheinlich endgültig fällt, den Trainer vor die Tür gesetzt. Der Vorstand wird wohl aber mindestens noch ein paar Monate im Sattel sitzen. Wie es zu dieser Situation kommt, nach all den Jahren Schieflage, unser MSV-Experte Dirk Retzlaff wird mit uns drüber reden. Hallo Dirk.
Hi.
Mein Name ist Nils Halberscheid und Stammzuschauer oder Stammhörer wissen, ich tue mir das mit dem MSV Duisburg auch regelmäßig an, bin Reporter und Moderator bei Radio Duisburg, möchte an dieser Stelle aber nochmal einen ganz kurzen Schwenk Richtung Dortmund machen, denn wir haben Anfang der Woche eine Sonderfolge Fußball Inside veröffentlicht zur Watzke-Nachfolge zu Lars Ricken, könnt ihr euch gerne mal anhören, anschauen. Da haben die Kollegen Wob und Wessling so einen kleinen Gedankenaustausch, geht eine Viertelstunde, sehr informativ auf jeden Fall, wollte ich euch zu Beginn noch ans Herz legen. Und was ich euch natürlich auch immer ans Herz legen kann, abonniert Fußball Inside gerne. Also sowohl das Videoprodukt, unseren Vodcast, wenn man so will, den gibt es zum Beispiel auf YouTube, einfach gerne ein Abo dalassen. Und ja, das reine Audioprodukt, den klassischen Podcast natürlich auch gerne auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer, jedes Abo freut uns wirklich sehr. Und wir können damit direkt einsteigen. Wir machen es natürlich wie immer in der richtigen Reihenfolge. Unser Maßstab ist die Liga-Zugehörigkeit. Das heißt, wir reden zuerst über Bochum und wir steigen offen ein. Bochum trennt sich von Thomas Letsch und holt Heiko Butscher nach oben, kann man ja sagen. Das haben wir hier bei Fußball in Zeit schon besprochen. Stefan, welchen Effekt hatte der Trainerwechsel beim VfL Bochum bis jetzt?
Verknappt kann man, glaube ich, sagen, relativ kleinen Effekt. Er hat mit der gleichen Aufstellung spielen lassen. Er hat ungefähr die gleiche Art von Fußball, das gleiche System spielen lassen. Der Trainereffekt, den man sich ja dann ganz gerne erwartet.
Momentum Changer
ist so nicht eingetreten. Man hat zwar, was der Trainer auch jetzt dann hervorhebt, man hat zumindest diese späten Gegentore nicht mehr gekriegt, man hat vielleicht so ein bisschen mehr Mentalität in diese Mannschaft reingekriegt, behaupten sie in Bochum. Spielerisch bleibt es schwierig. Ich meine, die meisten Zuschauer oder Hörer haben auch das Spiel dann gegen Wolfsburg noch im Kopf. Das war viel Krampf. In der ersten Hälfte ging es noch einigermaßen, aber in der zweiten Hälfte, du entwickelst null Torgefahr.
Also grundsätzlich, ich glaube, du hast beiden Mannschaften schon angesehen, da ist eine gewisse Anspannung drin, aber bei Bochum war es halt am Ende kopfloser, kann man sagen. Also gerade die Entstehung des Tors, also da gibt's ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wenn ich das so sage, aber es gab ja gefühlt 500 Möglichkeiten, diesen Angriff abzulöschen, ja, irgendwie den Ball rauszubekommen und keine wird wahrgenommen, keiner traut sich.
Es passt so ein bisschen, also dieses Gegentor passte komplett in die vergangenen Wochen. Also es ist ja nicht das erste kuriose Tor, was du bekommst an Bochumer Stelle. Wir erinnern uns an das Eigentor von Kevin Schlotterbeck die Woche davor gegen Heidenheim, was du so wahrscheinlich auch alle 10 Jahre fängst.
Ja,
es fehlt so diese letzte Konsequenz, sowohl hinten als auch vorne fehlt. Und ja, dieser Abstiegsstrudel, in den du geraten bist die letzten 8 Wochen, der kommt ja nicht von ungefähr. Und klar hat das dann nach 8 Wochen auch viel mit Mentalität oder mit dem Kopf zu tun. Gar nicht mal diese Mentalität an sich, aber mit dem Kopf. Du denkst nach, du zitterst auf einmal, wenn es zu solchen Situationen kommt, dann hast du super viel Pech, vorne und hinten. Und das beschreibt eigentlich die Bochumer Saison oder die Bochumer Rückrunde so ein
bisschen. Dieser gefährliche Cocktail. Aber es ist absolut seltsam. Ich hatte neulich, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, einen Artikel gelesen zu, was, 11 Freunde? Ich kann es gerade nicht mehr ganz sicher wiedergeben. Es ist ja eigentlich, die Ausgangslage ist ja super seltsam, weil du gewinnst gegen Bayern und danach geht's los. Und Inhalt dieses Artikels bei 11 Freunde war es, glaube ich, war, dass es häufig Mannschaften schon gab in der Vergangenheit, die gegen Bayern gewonnen haben und danach wirklich einen lupenreinen Absturz, was Leistung angeht, hingelegt haben. Und offensichtlich ist Bochum da komplett reingeraten.
Total. Und inzwischen gibt man ja sogar tatsächlich zu, von Spielerseite, auch von Trainerseite, also jetzt Heiko Butschers Seite, in dem Fall, dass man sich nach diesem Sieg vielleicht einfach schon zu sicher war, dass das Thema durch ist. Man hat den großen FC Bayern, der in dieser Saison auch nicht ganz so groß ist, geschlagen. Aber ja, danach fehlte vielleicht so die letzten 1-2%. Und das, wenn die Spieler das und den Verantwortlichen das schon zugeben, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen.
Ja. Wie habt ihr das in der Redaktion gesehen? Wo war Ausrutscher vorbei? Wo begann für euch persönlich in der Redaktion Negativserie?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Schlussendlich muss man tatsächlich fast gestehen, dass es direkt das Spiel danach gewesen ist gegen Gladbach, weil sich der VfL auf einmal wieder katastrophale defensive Patzer geleistet hatte, die er sich in diesen Wochen eben vorher nicht geleistet hatte. Man muss die Saison so ein bisschen dritteln beim VfL Bochum derzeit. So die ersten 10 Spiele sind katastrophal gewesen. Man hat unfassbar viele Gegentore kassiert. Danach hat Thomas Letsch es geschafft, die Defensive zu stabilisieren, bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Man hat auch ein einigermaßen ansehnliches Fußballspiel nach vorne gesehen. Hat dann natürlich auch viele Gegentore kassiert in den letzten Minuten, die jetzt schlussendlich am Ende der Saison dazu beitragen könnten, dass es in die Relegation geht. Abstieg glaube ich nicht mehr, direkter Abstieg nicht. Ja, und dann jetzt eben so nach dem Bayern-Spiel, wo all diese Probleme, die man am Anfang der Saison noch in einem anderen System, aber all diese Probleme kommen wieder.
Und das ist ein bisschen kurios. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Monaten stand ich hier mit dem Kollegen Rensinghoff und habe die Worte "Bochum ist doch voll im Soll" in den Mund genommen. Dafür habe ich von euch übrigens auf den Deckel bekommen, offensichtlicher legitimerweise. Ihr hattet da eine bessere Vorahnung als ich. Also wir standen hier noch und haben gesagt, naja, das scheint ja eine Saison zu werden, in der Bochum zu einem stabilen Erstligisten heranwachsen kann, wenn nicht der Totalausfall kommt.
Ehrlicherweise haben wir Reporter das ja genau so gesagt. Ich war mir auch, selbst nach den ersten Niederlagen nach dem Bayern-Spiel, war ich mir noch sicher, dass der VfL Bochum die Klasse so hält und erst gar nicht in die Relegationsnähe nochmal kommt, weil Mainz und Köln, die waren so weit weg. Ja. Aber dass die Bochumer selbst in so einen Abstiegsstrudel oder Abwärtsstrudel geraten sind, konnte ich mir bis vor 2-3 Wochen tatsächlich auch nicht vorstellen. Und das gehört natürlich auch so weit dazu. Gewinnst du in Köln, ist das alles kein Thema. Ne? Dann ist der erste FC Köln gänzlich weg. Du hältst den Vorsprung auf Mainz 05. Dann wäre der Trainer wahrscheinlich noch da, also Thomas Letsch in dem Fall. Dann wäre das alles gar nicht so passiert, was jetzt in den letzten 3-4 Wochen passiert ist. Und wir würden jetzt hier vielleicht auch einfach stehen und sagen, okay, 4 Spieltage vor Schluss, es sieht alles gut aus.
Aber wir sehen schon Charakteristika im Abstiegskampf, und die unabhängig vom Verein stattfinden. Merkmale, die es unabhängig vom Verein gibt. Also auch bei Bochum hören wir inzwischen viele Durchhalteparolen. Es wird sich natürlich an so Phrasen hochgezogen. Und das, Dirk, muss man sagen, passiert beim MSV Duisburg ja nun schon sehr lange. Es ging ja in der Hinrunde schon los, wenn man so will. Es ging schon los, als Thorsten Ziegner gehen musste, als Engin Wural übernommen hat, ehemaliger U19-Coach als Interimtrainer, als dann Boris Schommers als neuer Coach von Düren kam. Da hat man schon angefangen, mein Ziel ist hier nach der Winterpause überm Strich zu stehen. Das wurde dann immer weiter gesponnen. Na, wir geben die Hoffnung nicht auf, wir bleiben dran. Wir geben uns kämpferisch, wir haben Moral, Mentalität. Und am Ende, muss man sagen, hat der MSV Duisburg es anscheinend selbst lange nicht erkannt, wie gefährlich und wie endgültig diese Situation ist. Vielleicht holen wir euch gerade, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einmal ab. Zuletzt standest du hier zusammen mit Michael Preetz und dem Kollegen Timo Düngen vor dem Spiel gegen Essen. Und da war der neue Geschäftsführer noch guter Dinge, einigermaßen.
Ja, aber ich glaube, er wusste auch, also wir haben ja über Chancen gesprochen. Ich hatte gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das mit dem Turnaround noch klappt auf den letzten Metern. Er hat natürlich gesagt, wir glauben dran. Ich habe mir nach dem letzten Heimspiel aus dem MSV-Presseraum Strollen mit nach Hause genommen. Der liegt jetzt noch bei mir in der Küche rum. So als weil dieser Strohhalm war ja...
Der allerletzte aber.
Ich habe, glaube ich, keinen zu Hause sonst. Nein, aber dieser Strohhalm war ja jetzt in den letzten Wochen auch schon nach Bielefeld, nach Essen und so weiter, so das gängige Thema. Und
ja.
Jedem war klar, da müssen ja jetzt die berühmten 5-6 Siege am Stück kommen. Und die Mannschaft, wenn sie das könnte, dann wird sie nicht da unten stehen, wo sie jetzt steht. Das ist, aber heute war Pressekonferenz mit dem Interimstrainer Uwe Schubert oder Ausklangstrainer, der jetzt die letzten vier Spiele macht.
Er leitet ja eigentlich das Nachwuchsleistungszentrum.
Richtig. Der ist, also Boris Schommers ist ja am Dienstag entlassen worden. Uwe Schubert, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, zusammen mit Branimir Bajic, Ex-Spieler, machen jetzt die Geschichte zu Ende. Der hat jetzt heute gesagt, alle in Duisburg sind Realisten, wir sind keine Fantasten. Selbst wenn du die vier Spiele jetzt gewinnen solltest, wofür jetzt wenig spricht, müssen ja die anderen jetzt auch dann
ins Loch fallen
und nein, also jetzt mittlerweile wissen alle, wie es steht, und diese Trainerentlassung jetzt am Dienstag war ja jetzt nicht dieser berühmte letzte Impuls, um nochmal wirklich alles freizusetzen, sondern es ging ja da, was Michael Preetz ja deutlich formuliert hat. Es geht jetzt darum, das Signal des Aufbruchs, des Neubeginns zu senden. Jetzt stehen da zwei...
Schon vier Spieltage vor Saisonschluss, ne?
Was ja auch richtig ist. Also, du hättest jetzt mit Boris Schommers die Nummer auch zu Ende machen können, die letzten vier Spiele. Es hätte jetzt am Ausgang der Liga jetzt nicht viel verändert. Aber du hast jetzt den Fans das Signal gegeben, wir schauen jetzt nach vorne. Wir gucken jetzt, dass wir diese Saison anständig über die Bühne bringen, und dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Wenn wir mal gucken, Uwe Schubert, vielleicht dokumentiert er das am Samstag im Heimspiel gegen Sandhausen auch schon in der Aufstellung, indem man zum Beispiel Max Braune, den Torhüter, ins Tor setzt, also einer von zwei Spielern, die für die Regionalliga noch einen Vertrag haben. Gehen wir
gleich sehr gerne mal drüber, die Ausgangslage auch für den Kader, ne?
Richtig, ja. Ne? Und ja.
Reden wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber, wann für dich der Zeitpunkt erreicht war, wo du wirklich gesagt hast, jetzt packen die das nicht mehr. Ne? Also es gab ja die Spiele gegen Arminia Bielefeld, Rot-Weiß Essen, Waldhof Mannheim. Das waren ja einige, viele letzte Strohhalme.
Es gab so viele Punkte in dieser Saison. Also diese Talfahrt hält ja schon zwei, drei Jahre an. Mhm. Im Hinspiel gegen Arminia Bielefeld, wo auch die Situation war nach der Pause, der MSV trotz Rückstand, glaube ich, lagen, glaube ich, schon zurück, griffen nicht an. Da passten sich die Bielefelder den Ball zu. Und da habe ich so zum ersten Mal in den letzten Jahren habe ich so gedacht, ich glaube, dieses Jahr passiert es. So, dann gab es jetzt mehrere Punkte. Sie hatten vor Weihnachten einen guten Lauf, eine gute Wintervorbereitung vermeintlich, und dann fahren sie zu 1860 München und
liefern. Eine richtige Packung.
Ja, kriegen eine Packung und Körpersprache, Einstellung. Da denkst du, wie kann das? Mhm. Und jetzt wieder vor der Länderspielpause Saarbrücken geschlagen, also in Heimspielen gepunktet gegen Dortmund 2. Wo du denkst, jetzt nach der Länderspielpause kommen die Schlüsselspiele gegen Rot-Weiß Essen, gegen Arminia Bielefeld, gegen Waldhof Mannheim.
Wie ziehst dann?
Und in der ich weiß nicht, was sie in der Länderspielpause gemacht haben.
Fußball geguckt.
Ja,
gespielt. Also,
ja. Nein, weil nach der, also das ist ja jetzt, was man Boris Schommers dann auch dazu schreiben muss, in den entscheidenden Spielen haben sie nicht gepunktet. Haben sie jetzt halt nicht das getan, was sie hätten tun müssen, um jetzt noch, was ja mittlerweile ein Wunder gewesen wäre, das Wunder von der Wedau, wovon Boris Schommers ja auch sprach, das umzusetzen.
Ja, ich habe vorhin, bevor die Aufzeichnung gestartet ist, waren hier noch ein paar Kollegen im Raum, wir haben so ein bisschen gesmalltalkt, und sagte nur einer, Wunder und Wedau, sowas gibt es beim MSV Duisburg nicht. Also der Glaube scheint da bei den Leuten, die es mit dem MSV halten, auch. Also sowas brauchst du den Leuten, glaube ich, auch in Duisburg nicht mehr zu erzählen.
Nein.
Die haben da auch keinen Bock drauf. Die haben da wirklich keinen Bock drauf. Wir reden aber gleich noch darüber, Dirk, und das ist ganz wichtig. Du hast es gerade schon angesprochen, die Schieflage, die gibt es ja nicht erst seit dieser Saison. Wir reden hier ja auch bei Fußball in Zeit schon seit Jahren darüber, dass es beim MSV Duisburg bergab geht. Es gibt also offensichtlich ein strukturelles Problem. Mhm. Darüber reden wir sofort. Aber Stefan, wir gehen vorher nochmal zurück in die Kabine oder ins Hotel oder wie auch immer. Denn beim VfL Bochum hat es gleich mehrere Ansprachen, Aussprachen gegeben. Auch das ist ja charakteristisch wieder für Abstiegskampf. Wir hatten hier ja eine Folge in den vergangenen Wochen auch zur Drexler-Suspendierung, wo es ja auch wieder mal auf Schalke diese berühmte Aussprache gegeben hat. Und das gab es jetzt auch in Bochum gleich mehrfach. Eine wurde von Sportgeschäftsführer Fabian initiiert. Es gab mannschaftsintern Gespräche. Was weiß man von diesen Gesprächen?
Dass es mächtig gerumpelt hat, mit Verantwortlichen, aber auch innerhalb der Mannschaft. Du hast es gerade angesprochen, Patrick Fabian hatte noch in Wolfsburg vor dem Spiel Führungs- und Stammspieler zusammengerufen in sein Hotelzimmer, um wachzurütteln, um zu sagen, aufwachen jetzt, jetzt ist die Zeit, in der wir punkten müssen, weil es eben gegen so Spiele, gegen Mannschaften, gegen die du hättest gewinnen müssen, die deine direkte Konkurrenz sind, nicht funktioniert hat. Der Effekt, sagen wir mal, in Wolfsburg ist einigermaßen spielerisch zumindest ausgeblieben. Kämpferisch konnte man den Bochumer Spielern in Wolfsburg tatsächlich relativ wenig vorwerfen, fand ich. Und nach Wolfsburg hat es am Montag dann eine Aussprache innerhalb der Mannschaft gegeben. Da ist Marc Lettau auch vor Ort gewesen. Soll hitzig gewesen sein, alles auf den Tisch einmal gelegt, dann ging es in kleineren Gruppen weiter, man hat viel diskutiert und dann hat es offensichtlich tatsächlich so einen kleinen Effekt gegeben. Da hatte zumindest Heiko Butscher unter der Woche in mehreren längeren Gesprächen auch nach Trainingseinheiten uns dann gegenüber gesagt, dass er findet, dass so eine neue Schärfe, Trainer reden ja immer von Schärfe neuerdings, reingekommen ist, dass so ein kleiner Effekt sich gezeigt hätte.
Zwei Sachen muss ich da aufgreifen. Auf der einen Seite sagst du, man hat es in Wolfsburg kämpferisch auf dem Platz gesehen, dass die Worte von Fabian irgendwie schon Impact hatten. Das kann man ja auch so auslegen, dass nur Kampfgeist da ist, aber keine Qualität auf einmal. Also wo ist die Qualität hin, kann man sich ja dann fragen. Kampfgeist allein in der Bundesliga, schwierig.
Schwierig. Ich tue mich ein bisschen schwer, der Mannschaft die komplette Qualität abzusprechen, weil sonst schlägst du nicht in FC Bayern, du schlägst nicht in VfB Stuttgart, die nächstes Jahr in der Champions League spielen werden. Irgendwie Qualität muss da sein. Problematisch wird's, wenn die erste Reihe nicht performt. Und dann sind das so Spieler wie Takuma Asano, wie Christopher Anthony AJ, die momentan nicht in der besten Verfassung sind, die zwischendurch verletzt gewesen sind. Dahinter wird's dünn. Die ganze Saison behauptet man oder sagt man zwar ganz gerne, der Kader ist ausgeglichen, aber du hast diese Flügelspieler nicht in der zweiten Reihe, die das ersetzen könnten. Du hast dann, wenn Patti Osterhage ein schlechtes Spiel hat, dann fehlt da ein bisschen was. Die erste Elf ist gut, der Kader grundsätzlich ist breit aufgestellt, aber in der Spitze fehlt es dann doch. Und vor allem in der Offensive. Da lahmt, also allein die Statistik, dass Takuma Asano nach 30 Spieltagen mit 6 Toren der beste Torschütze ist beim VfL Bochum, sagt halt viel dann über die offensive Qualität schlussendlich aus.
Ja. Zweiter Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, so eine mannschaftsinterne Aussprache. Das ist schön, wenn Heiko Butscher sagt, ey, ich habe das gespürt, aber meint ihr nicht, dir auch gerne deine Meinung dazu, meint ihr nicht, wenn man die Spieler da hinsetzt und sich da wirklich, wenn sich da einmal unkontrolliert auch so ein bisschen verbal die Köpfe eingeschlagen werden, dass das nicht auch zu einem ganz fiesen Effekt führen kann, dass man dann am Ende nicht vielleicht Konflikte, wenn man sie offenlegt, ist die eine Sache, aber dass man sie dann nicht vielleicht sogar verschärft, wenn man das Ganze nicht vernünftig moderiert?
Ja, das ist Gruppenpsychologie, ne? Also manchmal klappt es, manchmal
fehlt uns nicht, die Kompetenz.
Ne? Nein, das ist, wenn du starke Persönlichkeiten in der Mannschaft hast, kann das funktionieren. Aber wenn vielleicht eine Mannschaft schon vom Gefüge her nicht perfekt zusammenpasst, dann kann das natürlich dann auch wirklich in die andere Richtung gehen.
Diese Reibungspunkte.
Dass sich dann Gräben noch vertiefen und
Also Kevin Stöger hat unter der Woche zum Beispiel gesagt, dass es ganz so diese Aussprache, dass die ganz gut getan hätte. Man hat in der Mannschaft ja starke Charaktere, dass so ein Anthony Lucia als Kapitän, Kevin Stöger selbst, auch ein Bernardo, ein Riemann, das sind.
Kann sagen, auch ein sehr impulsiver Mensch, ne?
Das sind starke Charaktere. Bei Riemann kann man manchmal darüber streiten, ob das alles gut ist, was er so macht, wenn er auf dem Platz die Mitspieler anflaumt. Finde ich das nicht immer produktiv, sondern manchmal tatsächlich eher kontraproduktiv.
Ja.
Aber ja, wir werden es jetzt am Freitag ehrlich gesagt erst sehen, ob es ein reinigendes Gewitter gewesen ist oder ob das so ein fehlgeschlagener Versuch gewesen ist, um nochmal das Ruder rumzureißen.
Du sprichst die Spieler in der ersten Reihe an, die müssen funktionieren, damit Bochum funktioniert. Was ist mit Spielern, die sich jetzt auch mal langsam beschweren, dass sie gerne Möglichkeiten bekämen? Soares ist da ja ein gutes Beispiel. Muss man dann nicht auch sagen, okay, wenn meine erste Garde nicht funzt, dann muss ich halt den Unberücksichtigten mal mehr Chancen geben?
Also bei Danilo Soares ist natürlich, muss man ein bisschen einordnen. Der ist, Heiko Butscher nannte ihn Vereinslegende, jahrelang Stammspieler gewesen im Verein. Du hast auf dieser Position, er ist Linksverteidiger, auf dieser Position spielt Bernardo eine super Saison. Der ist der beste Zweikämpfer beim VfL, der hält diese Seite dicht. Dahinter ist ein Maxi Wittek, der im Sommer aus Arnheim gekommen ist, der aus meiner Sicht vielleicht in Wolfsburg jetzt nicht die beste Performance dann abgeliefert hatte nach der Einwechslung, aber der ein guter Spieler ist dann auch auf der Seite. Dass dann so ein Soares dann auch mal hinten dran ist, das kann in so einem Kader dann passieren. Er hat sich jetzt beschwert, hat auch relativ deutliche Worte gewählt. Er sagt, er bekommt keine Chance und solche Sätze sind gefallen. Kann man bei uns auch alles nachlesen. Allerdings muss man dazu eben, er ist jetzt halt ein gefrusteter Spieler, der seit Anfang der Saison keine Rolle spielt. Da ich würde eher sagen, du musst so diese Spieler in den Fokus nehmen, die immer auch mal dran gewesen sind.
Ja.
Wie so ein Wittek, wie ein Daschner, Matus Bero, der ja Stammspieler ist, aber irgendwie seine Position noch nicht richtig gefunden hat. Das sind jetzt die Spieler, die einspringen müssen. Gerade am Freitag gegen Hoffenheim fehlen Patrick Osterhage gesperrt, Antwi Ajay fehlt gesperrt. Asano soll wieder fit sein, wurde heute auf der Pressekonferenz gesagt. Ob der allerdings von Anfang an spielt, ist auch so eine Frage. Und egal, wer da jetzt reinkommt, der muss jetzt sein Herz auf den Platz lassen, um auch zu zeigen, also es war einfach falsch, mich jetzt 30 Spieltage nicht in die Stammelf zu ziehen.
Ja. Also es gibt da noch einige Beispiele, wo man sagen kann, okay, die können und müssen es ja jetzt letztendlich auch zeigen. Komm noch zu einer Phrase zurück von Heiko Butscher. Ich glaube, das geht im Abstiegskampf einfach nicht anders. Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen, hat er noch vor Hoffenheim gesagt. Ich weiß nicht, was die PK, muss man ja sagen, wir zeichnen wie immer Donnerstagmittag auf. Die war gerade erst. Wir wissen jetzt nicht, ob noch großartige Phrasen dazugekommen sind. Bist du ein Verfechter der Position? Ja, was soll er denn sagen in der Situation? Oder sagst du dir manchmal, weil würde ich am liebsten gar nicht hören, sowas, kann man sich die Luft dann sparen?
Ja, schlussendlich, was soll er sagen? Ne? Das ist das, was jeder hören will. Man spricht sich dadurch, glaube ich, auch immer ein bisschen selber Mut zu, um dann auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es jetzt wirklich das Spiel ist, was du nicht verlieren darfst. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, in der Bundesliga spielen jetzt auch Köln gegen Mainz, glaube ich, noch gegeneinander. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und wenn du irgendwelche Spiele gewinnen willst, mit Blick auf die restlichen Wochen, dann sind das die Heimspiele und in zwei Wochen kommt Leverkusen. Klar, VfL Bochum ist die letzte Mannschaft, die Leverkusen geschlagen hat in einem Pflichtspiel.
Ah, ich weiß aber nicht, ob das was wert ist.
Das ist tendenziell nichts mehr wert. Aber deswegen, das ist jetzt die TSG Hoffenheim. In einem Heimspiel freitagsabends unter Flutlicht im Ruhrstadion ist Hoffenheim schlagbar. Und das müssen sich alle bewusst werden, weil danach geht es zu Union Berlin, die auch noch mitten im Abstiegskampf stecken, die sich der Situation auch bewusst sind, gerade mit Kevin Vogt noch für nächste Woche gesprochen, der sagt auch, wir wissen das, wir wissen auch, dass es bis zum 34. Spieltag um alles geht für uns. Und wenn der VfL Bochum dieses Spiel jetzt am Freitag nicht gewinnt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann geht die Saison in eine Verlängerung.
Also man ist sich auf jeden Fall, das hattest du ja gerade schon mal angesprochen, ziemlich sicher, wenn es wackelig wird, dann in der Relegation und es wird nicht direkt runtergehen. Dirk,
Gibt keine Relegation.
So, ich hatte neulich den Schwank, darf ich euch bestimmt kurz erzählen, so eine Geschichte. Ich bin vom Stadion nach Hause gegangen. Dann war da wahrscheinlich so eine Gelegenheitsstadionfamilie auf dem Weg nach Hause und wir liefen da mit gesenkten Köpfen dann in unserer Funktion als Fans auch vom Stadion zurück. Und sie meinten dann nur zu uns, aber das ist doch nicht schlimm, wenn wir auf Platz 17 oder Platz 18 sind. Es gibt ja noch die Relegation.
Tja.
Das muss man, ihr wisst es, wir wissen es, ist das in der dritten Liga nicht der Fall, da gibt es nur Abstiegsplätze, Relegation gibt es nicht und beim MSV Duisburg hat man sich ja schon mit dem Abstieg auseinandergesetzt, allerdings kann man wie so oft die Kritik äußern, zu spät. Und das ist eine Kritik, die man auch an den Vorstand richten kann. Der Vorstand des MSV Duisburg hat häufig zu zögerlich, zu spät reagiert. Ingo Wald ist dann natürlich als MSV-Präsident das Gesicht. Ja. Und er hat ja in der Mitgliederversammlung vor wenigen Wochen auch die Vertrauensfrage gestellt. Er hat gesagt, ich stelle mich und mein Team oder ein
etwas. Er hat Neuwahlen ausgerufen. Also erst hörte sich das nach einem Rückzug an. Aber dann wurde relativ flott während der Versammlung klar, er hält sich die Option offen, nochmal anzutreten. Also es ist eine Vertrauensfrage, das ist richtig. Jetzt ganz aktuell, das haben wir auch eben publiziert, wir haben ihn angefragt, wie er denn jetzt zu einer Kandidatur stehe. Und da hat er halt geantwortet, dass er sich das weiterhin offen lässt, ist noch keine Entscheidung gefallen. Es gibt ja ein Team, das antritt, also zum Verständnis, beim MSV Duisburg kandidieren nicht Einzelpersonen, sondern die Satzung schreibt vor, dass sich Teams zur Wahl stellen. 3 bis 5 Leute müssen diesen Teams angehören oder dürfen diesen Teams angehören, was die Sache schon nicht einfach macht. Finde mal in heutigen Zeiten mehrere Teams, wo mehrere Personen antreten. Du bist ja oft froh, dass du überhaupt Leute findest, die Verantwortung übernehmen. Aber ja. Wenn Ingo Wald antreten sollte, was halt jetzt noch offen ist, wo ich mir auch tatsächlich nicht sicher bin, ich glaube, er pokert jetzt nicht nur, dann wird es im Sommer eine Kampfabstimmung geben, weil ein Aufsichtsratsmitglied aus der KGA, also aus der Spielbetriebsgesellschaft, hat seinen Hut in den Ring geworfen, wird mit einem Team an den Start gehen und dann schauen wir mal.
Die Vertrauensfrage wurde vor wenigen Wochen gestellt. Die Abstimmung soll aber erst im Sommer kommen. Hat das nicht auch irgendwie ein Geschmäckle?
Ja, das ist die Satzung. Die Satzung, die vor ein paar Jahren rund erneuert wurde, wo auch diese Teamgeschichte halt reingebracht wurde. Also die Satzung schreibt vor, dass 3 Wochen nach der Ankündigung diese außerordentliche Versammlung stattfinden muss, was jetzt nicht schlecht wäre. Allerdings, sie schreibt auch vor, dass sich der Wahlausschuss 2 Monate vor dieser Versammlung konstituieren muss und dann über die Kandidaten befinden muss. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Was erleben wir jetzt? Wir erleben einen starken Geschäftsführer, Michael Preetz, der die Entscheidungen trifft, was er ja auch bei uns im Blatt und in den Medien deutlich kommuniziert hat. Er hat jetzt halt die Entscheidung getroffen, die Trennung von Boris Schommers, dem Trainer. Und er hat jetzt auch schon so die Steps vorgegeben, wie die Kaderplanung läuft, wer zuständig ist. Weil er kann jetzt nicht warten, wer Vorstand wird. Und vor allen Dingen kann der jetzige Vorstand keine Entscheidungen treffen, wenn du im Sommer einen neuen Vorstand hast, der diese Entscheidung gar nicht mittragen möchte.
Ja.
Weil also nach menschlichem Ermessen wird die Versammlung nach den Sommerferien stattfinden und dann sind schon 2, 3 Regionalligaspiele gespielt.
Also hast du im Prinzip, man muss das glaube ich so klipp und klar sagen, aktuellen Vorstand, der ohnmächtig ist, im Winterschlaf liegt.
Der nicht im Winterschlaf. Ingo Wald hat jetzt erklären lassen schriftlich, dass er sich jetzt nicht primär mit einer Kandidatur befasst, sondern er möchte mit seinen Kollegen größtmögliche Unterstützung für die Geschäftsführung, damit die Finanzierung der kommenden Saison funktioniert.
Da lese ich das gleich raus, muss ich sagen. Also es ist, du hast es gerade schon angesprochen, jetzt so, dass es ein neues Team gibt. Und es ist natürlich jetzt eine schwere Abwägung, glaube ich, auch beim MSV Duisburg intern. Auf der einen Seite willst du mit Sicherheit jemanden haben, der dieses MSV-Gen in sich trägt, der schon lange im Verein auch tätig ist, im besten Fall. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, das birgt auch dann die Gefahr, vorbelastet zu sein. Mein Punkt ist, wenn ich jetzt als Aufsichtsrat hingehe und sage, so, ich mache das jetzt hier alles besser als Ingo Wald und sein Team mit meinem neuen Team, dann muss ich mir doch auch die Frage gefallen lassen, ja, aber wo war denn die Aufsicht in den letzten Jahren?
Richtig, Richtig. Wobei dieser Aufsichtsrat, der gesamte Aufsichtsrat der KGaA in den letzten Jahren, wo hat der Aufsicht geführt? Geht damit los, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates bei keiner Mitgliederversammlung ist in den letzten Jahren. Markus Wittig, Chef DVV, Stadtwerke, Verkehrsgesellschaft etc. Thomas Maaßen, der Mann ist, der jetzt seinen Hut in den Ring geworfen hat, war früher nach meinem Dafürhalten dicke mit Ingo Wald. Da ist jetzt ein distanziertes Verhältnis, weil Thomas Maaßen sagte jetzt im Gespräch mit uns auch, dass er jetzt Stimmen hört. Er wäre ja im Prinzip, er wird für alte Zeiten stehen. Damit könne er aber umgehen und er möchte halt das Signal setzen, dass was Neues kommt.
Wie kannst du dir vorstellen, wie dieses Signal dann aussehen könnte? Ne? Also
nein, das also mit im Team ist Kai-Uwe Otto, der eine Tochtergesellschaft der Pape-Gruppe leitet. Und Karnevalsprinz war 2023. Frohsinn brauchen wir jetzt auch.
Ich sehe schon die YouTube-Kommentarspalte. Karnevalsverein, liebe Grüße nach Essen.
Nein, und derzeit Andreas Tappe, Chef von Vita Gesundheit, mittlerweile bundesweit agierendes Unternehmen.
Fitnesskette.
Ja, und also ich mache da auch Reha-Sport. Ne? Also,
ja, ist auch Fitness, Dirk. Muss ja nicht kleinreden. Reha-Sport ist auch Fitness.
Ja, also das ist ein Team, hat alle Chancen verdient. Ich denke, dass die auch wirtschaftlich, also mit der Wirtschaft in Duisburg vernetzt sind. Und auf der anderen Seite erleben wir halt einen Vorstand, ein Vorstandsteam um Ingo Wald, das zum Teil jetzt auch auseinanderfällt gerade. Ein Vorstandsmitglied hat jetzt diese Woche erklärt, dass er nicht weiter zur Verfügung stehen wird bei einer Neuwahl, dass er darüber nachdenkt, ein eigenes Team zu gründen oder sich dem Team von Thomas Maaßen anzuschließen oder gar nichts zu machen. Dann gibt es im Team von Ingo Wald Ulf Schott, Sportvorstand, der maximal beschädigt aus der letzten Mitgliederversammlung rausgegangen ist. Also Schmährufe, Pfiffe, Gelächter. Das ist der Mann, der
FIFA-Funktionär ist.
Ja, aber es ist aber auch der Mann, der letztes Jahr im Januar gesagt hat, 2025 wird der MSV aufgestiegen sein. So,
ja, es gab ja diese, das muss man auch, es gab ja.
Hat er gesagt, in welche Liga?
Ja, jetzt hoffen wir.
Das hat er gesagt. Es gab ja diese Vision 2025, Aufstieg in die zweite Liga.
Und wo wir jetzt mal Punkt sind, jahrelanger Niedergang. Das habe ich hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Ingo Wald hat viel für den MSV Duisburg geleistet, aber er steht hier, ist auch das Gesicht des Niedergangs der letzten Jahre. Und wenn du jetzt in die vierte Liga absteigst, dann braucht es einen neuen Vorstand.
Also es wird viel Stühlerücken beim MSV Duisburg geben. Aktuell ist Michael Preetz der Leuchtturm in der Brandung, kann man sagen. Alles läuft über ihn. Die Saison plätschert jetzt so aus. Tatsächlich höchstwahrscheinlich, wir reden da gleich noch drüber, aber wir schauen erstmal auf das aktuelle Match, was natürlich in Bochum an der Kastropper ansteht. Hoffenheim kommt vorbei, wir haben es jetzt gerade schon angerissen. Dieses Spiel, wie hoch wird das gehängt? Ist das die Möglichkeit zum Turnaround, so dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel? Wie geht man in Bochum ran?
Ja, Sechs-Punkte- oder Big-Point-Spiel, wie man das in den letzten Wochen genannt hat, gab es ja eine Menge. Deswegen täte man vielleicht ganz gut daran, das jetzt nicht so zu labeln, dass es, was weiß ich, Endspiel oder welche Worte da in so einer Situation immer fallen. Aber schlussendlich ist es das. Ne? Also wenn du den direkten Klassenerhalt schaffen willst, dann musst du Teams von oben noch reinziehen. Und Mainz ist, glaube ich, zu stabil. Klar können die jetzt auch noch wieder verlieren, ein, zwei Spiele. Aber gegen Freiburg, die waren so präsent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich den direkten Klassenerhalt noch nehmen lassen. Deswegen ist das jetzt das Spiel, was du gewinnen musst, um dann auch nach Berlin zu fahren und zu sagen, ja, jetzt haben wir die Chance, die auch nochmal richtig damit reinzuziehen. Deswegen musst du gewinnen, musst du dementsprechend auch angehen.
Jetzt hast du gerade schon anklingen lassen, es gibt Stimmen, die sagen, ja, es könnte auch eine Verlängerung geben. Setzt man sich in Bochum auch aktiv mit dem Fall Abstieg auseinander schon? 4 Spieltage vor Schluss? Also wahrscheinlich schon, aber in der Regel wird sowas ja nicht gerne offen kommuniziert.
Genau, es wird nicht offen kommuniziert. Was die Kaderplanung angeht, ist man da natürlich zweigleisig unterwegs. Das hatte man aber auch im Winter schon in Hintergrundgesprächen entsprechend kommuniziert. Marc Lettau nannte das bei uns dann auch im Interview Schattenteams. Also es wird so für beide Ligen immer geplant.
Auch das ist ein schönes neues Wort.
Ja, es schleicht sich auch, ja, aus den Schatten seit ein paar Jahren in den Profis.
Genau. Also so, man hat schon ein Konzept dafür, wenn man absteigen sollte. Gar keine Frage. Ich meine, wäre auch fahrlässig, wenn nicht. Dann hätte man seinen Job in der sportlichen Führung auch einfach missverstanden und komplett verfehlt.
Ja.
Man hofft jetzt aktuell ja schon noch, dass man die Klasse hält, spätestens über die Relegation. Ich kann es mir schon auch vorstellen, dass du jetzt diese letzten vier Spieltage, du bist auf einmal wieder der Jäger. Man kennt es aus der letzten Saison, war man auch hinten dran und hat noch diesen Turnaround, diesen oft zitierten Turnaround geschafft. Ich halte es für möglich. Dafür muss aber, ich wiederhole mich, dafür muss das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen werden. Ja. Das ist das Heimspiel, was du gewinnen musst.
Also 6-Punkte-Spiel sagen wir nicht, aber es ist ein 6-Punkte-Spiel. Ja, und was auch auffällt in dieser Episode, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich glaube, wir haben noch nicht einmal darüber geredet, gegen wen der MSV denn jetzt Fußball spielt.
Doch, ich habe es da 1000 erwähnt.
Du hast da 1000 gesagt? Nein, hat er gesagt, ja. Und dann ist es mein Filter inzwischen im Gehirn, der einfach die nächsten Gegner schon rausfiltert, weil Saison ist gefühlt vorbei. 35. Spieltag, es geht gegen Sandhausen und nach der Leistung in Ingolstadt, das war die 0-2 Niederlage des SV Duisburg, muss man sich auch wirklich fragen, haben die überhaupt noch Bock?
Ja, also Ingolstadt, das war ja auch bezeichnend, Marvin Knoll, Vincent Müller, der Torhüter und auch der Trainer haben alle die fehlende Zweikampfbereitschaft. Weil dann nicht, ne, wenn du schon nicht spielen kannst, dann machst du wenigstens den Rasen kaputt. Ne? Also das ist nein, das sind dann
Wiener Kreisliga.
Ja. Das ist mein Punkt. Ne? Also
nein, also Uwe Schubert ist der Nachwuchsleistungs
NLZ-Leiter,
ja. Ist ja bekannt als harter Hund und ja, ein Fan hat gestern gesagt, gut, dass der Schubert jetzt 4 Wochen macht, dann müssen die für das, was sie gemacht haben, wenigstens nochmal leiden.
Gehen die immerhin fit zu anderen Vereinen, ja?
Nein, er ist jetzt ein Trainer, der die deutliche Ansprache hat. Und was ich jetzt halt erwarte in den letzten 4 Spielen, dass sie vielleicht mal was gewinnen. Mhm. Also auch als positives Signal, was möglich ist gegen Sandhausen nächste Woche in Lübeck, die ja auch im Teil der Tränen sind, die ja vermutlich Freitag schon absteigen. Ja. Und es geht jetzt darum, einfach Körpersprache und den Fans, es sollen 11.000 kommen, über 11.000 erwartet der MSV am Samstag, und davon kommen nur 100 aus 1.000, dass da nochmal ein Signal kommt. Weil die Fans sind ja bereit, für die Mannschaft da zu sein. Wie sagte Uwe Schubert heute, die Fans können verzeihen. Ist jetzt, finde ich, ist eingeschränkt. Sie verzeihen nicht alles, aber sie sind jetzt am Samstag am Start. Und das ist ein gutes Signal.
Sie werden ja auch weiter da sein. Das haben die Pottvereine nun mal so an sich. Ich glaube, das kann man durch die Bank weg sagen. Das gilt für alle Vereine, über die wir hier bei Fußball in Zeit reden. Das ist halt die Ruhrpott-Mentalität, die dann in diesen Clubs mit drin steckt. Dirk, lass uns zum Schluss noch einmal über die MSV-Perspektive reden. Du hast nämlich gerade schon erwähnt, wenn es jetzt höchstwahrscheinlich runter in die Regionalliga West geht, dann steht der MSV letztendlich nur mit 2 Spielern da.
Richtig.
Stand jetzt.
Richtig. Ja, du hast, was ja oft gesagt wird, der MSV verabschiedet sich aus dem Profifußball. Das ist ja nur halb richtig. Der MSV geht als Profiverein in die 3. Liga.
Vierte.
In die 4. Liga. Wie Alemannia Aachen ein Profiverein ist, wie Rot-Weiß Essen, als sie da jahrelang spielten, Oberhausen. Also, aber sie treffen natürlich auf klassische Amateurvereine und ich muss mir bis zum nächsten Mal den Tabellenführer der Mittelrheinliga, der wirklich alles symbolisiert vom Namen her, also ein Stadtteil von Lindlar, die jetzt hochkommen. Das ist halt so die klassische Amateurgeschichte. Und das ist jetzt auch so der Vergleich. Ich bin ja jetzt der Älteste mit Abstand hier. 86 ist der MSV in die Oberliga Nordrhein abgestiegen, auch als Profiverein. Ich glaube, das ist vergleichbar, auch wenn es jetzt noch eine Liga tiefer ist. Der große Verlust für Duisburg ist, dass du nicht mehr im bundesweiten Fußballfokus stehst. Dass du nicht mehr irgendwie nach München kommst. Da war die 3. Liga halt immer noch ein Trost, weil du spielst ja immer noch dann auch Vereine, große Namen, 60 München oder dann war es mal in Rostock, Kaiserslautern, das sind ja alles Namen, jetzt Dresden nochmal zum Ende hin.
Ja.
Das ist halt der große Bruch jetzt in Duisburg. Ja, aktuell stehen nach unserem Kenntnisstand 2 Spieler unter Vertrag. Der Jawutz, der Außenverteidiger, jetzt ausgerechnet verletzt, hat sich jetzt diese Woche, und Torwart Max Braune. Und alles andere, ja, hängt jetzt von der Kaderplanung ab.
Da gibt es bestimmt auch schon ein Schattenteam.
Ja, Chris Schmoldt, der Kaderplaner, hat ja schon mehrfach von einem von einer Schattenmannschaft gesprochen. Ja, es kommt ja jetzt darauf an, dass du halt dann wirklich aus dem Regionalliga-Bereich Spieler findest, die Qualität haben, die auch als Mannschaft, die Mannschaft weiterbringen können. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht funktioniert, den einen oder anderen gestandenen Spieler vielleicht doch noch zu halten. Also Marvin Knoll noch ein Jahr Regionalliga in Duisburg wäre ein Geschenk. Ja, und dann hast du halt noch so 2 Flecksteine Innenverteidigung. So, wenn du da irgendwie noch was hinkriegst, Castaneda zu halten, wird schwierig sein. Ja, und die anderen bitte weg.
Ja, so maximal mit einem Rumpf von Rumpftruppe sozusagen.
Chris Schmoldt, der Kaderplaner, geht ja jetzt auch nicht unbeschädigt aus der Nummer raus. Er hatte Chris Schmoldt auch mitempfohlen.
Boris Schommers, ehemaligen Trainer, ja.
Mitempfohlen. Und er hat jetzt auch die Winterneuzugänge geholt, die dich ja jetzt auch nicht entscheidend weitergebracht
haben. Daniel Ginzek, großer Name, haben wir hier auch drüber diskutiert, hat 2 Tore geschossen, glaube ich.
Zwei Tore geschossen. Da haben dann viele gedacht, ja, endlich, jetzt klappt das. Ne? Ist ja normal, du kommst zum neuen Verein und hast nicht viel gespielt.
Nö, falsch.
Ist jetzt auch verletzt, wird nicht spielen. Ja,
Punkt. Kommen wir zum Schluss dieser Folge. Uns wird natürlich uns auch bei Fußball in Zeit noch beschäftigen, wie es mit dem MSV Duisburg weitergeht, wie der MSV Duisburg in die Regionalliga geht. Genauso werden wir natürlich das Restprogramm von Bochum hier aktiv verfolgen und gespannt drauf gucken. Jetzt ist aber erstmal der Zeitpunkt der Folge gekommen, wo wir tippen. Und wir fangen mit Bochum-Hoffenheim an. Stefan, du darfst loslegen.
Viele Tore schießen sie nicht, deswegen sage ich ein 1-0 für den VfL Bochum.
Dann mache ich ein 2-0.
1-1.
Unentschieden. Dirk hält's spannend im Saisonendspurt. Ja, da bin ich mal gespannt. MSV Duisburg gegen den SV Sandhausen.
Sag ich auch 1-1.
Auch ein Punkt. Kann sich eh von nichts niemand mehr was kaufen.
Ja, wobei, obwohl jetzt nichts darauf hindeutet, dass irgendeine Truppe die Lizenz nicht kriegt.
Dass du nur einen Platz hochkletterst, meinst du?
Ja, mein Gott. Jetzt stell dir vor, du bist Drittletzter und am Ende kriegt irgendein Verein die Lizenz nicht.
Da siehst du mal, wie weit es in Duisburg gekommen ist, dass man auf sowas hofft, ne, still und heimlich.
Aber die Hoffnung ist ja berechtigt, also gerade in dieser Liga.
Ist in den vergangenen Jahren durchaus vorgekommen.
Ja, aber das waren ja so Skandalvereine wie Uerdingen, Türkgücü, München, wo das ja schon vorher drauf stand. Und so eine Mannschaft, also so einen Verein sehe ich jetzt aktuell in der dritten Liga nicht. Da gibt es auch jetzt keine großen Gerüchte.
Ja, ich bin da nicht mehr so hoffnungsvoll. Ich glaube, das plätschert sang- und klanglos jetzt daher, sowohl im Wedau-Stadion als auch in der Ferne 0-2.
Ihr seid so pessimistisch. Also vielleicht, ich glaube an den Trainereffekt in dem Fall und sage einen 2-0 Heimsieg für 11.000.
Ja, guck an, dann haben wir hier doch alles versammelt. Stefan, Dirk, danke, dass ihr zu diesem Abstiegsgipfel zusammengekommen seid. Liebe Leute, mir bleibt noch zu sagen, erneut abonniert Fußball in Zeit gerne, sowohl als Podcast als auch auf dem Videoweg auf YouTube. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ich schließe mit den Worten, bis nächste Woche. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.